RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Sonntag, den 17. Dezember 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Chronik der Woche, Vergangenheit und Gegenwart, Fokus der Woche, Interessantes aus der Heimat, dies und das und im Anschluss unser Programm Horrorbriefecke. Sprecherinnen im Studio sind heute Nuno Rosia, Puji Astuti, Egi und Dora. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten. Jetzt hören Sie die Schlagzeilen. Ein anderes Erbeben sucht der Indonesien heim. Indonesiens Verhandlungsführer mit EU werden gezeigt. 22 Taekwondo-Athleten werden an dem Nationalen Trainingszentrum teilnehmen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Ein Erdbeben mit der Stärke 5,1 in der Richter-Skala suchte gestern um 4:30 frühmorgen der westindonesischen Zeit Sulawesi, genau die Minahasa-Halbinsel, heim. Der Sprecher der Indonesischen Agentur für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik BMKG, Hari Tirto Jatmiko, erklärte, dass das Erdbeben in der 0,65 nördlichen Breite und in der 122,38 östlichen Länge mit der Tiefe von 63 km passierte. Das Erdbeben hatte kein Potenzial, um Tsunami zu verursachen. Die Lage nach passierte des Erdbeben 13 km südöstlich von der Stadt Bualemo Gorontalo und 32 km südwestlich von Nord Gorontalo, sagte Jatmiko weiter. Zuvor, am Freitag, den 15. Dezember, hatte ein Erdbeben mit der Stärke 6,9 in der Richterskala die südlichen Regionen der Provinzen Westjava, Zentraljava und Yogyakarta heimgesucht. Wegen des Erdbebens auf Java sind 2 Einwohner ums Leben gekommen, 7 Einwohner verletzt, 10 Häuser leicht gestört und 43 andere Häuser schwer gestört und sogar zusammengebrochen. Einige öffentliche Gebäude sind auch deswegen gestört. Der indonesische Minister für Energie und Mineralvorkommen, Ignatius Jonan, beauftragte das Mitglied der Agentur für Öl- und Gasabwärtsverwaltung, BPH Migas, Ahmad Rizal, und 2 hochrangigen Stadtbeamte von dem Ministerium für Energie und Mineralvorkommen, Satri Nugraha und Prahoro Yulianto, um die Mitglieder von der ständigen Delegation Indonesiens bei der bilateralen Verhandlung zwischen Indonesien und der Europäischen Union zu werden. Ahmad Rizal hat die Aufgabe, über den umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsvertrag zwischen Indonesien und EU oder EU-CEPA zu verhandeln. Ahmad Rizal erklärte gestern vor der Presse, dass die Delegation der europäischen Länder um das Umweltressourcenmanagement ERM den Sorgen sich mache. In Bezug auf Umweltressourcenmanagement bittet die Europäische Union der indonesischen Regierung die Abschaffung von Festlegung von Zöllen auf Rohstoffe und von der Festlegung von Exportquoten für Mineralien und Kohle an, sagte Ahmad Rizal weiter. Die Europäische Union bittet Indonesien auch darum, der dritten Seite den Zugang zu geben, um das Gasleitungssystem zu bauen und Fachsätze durch Regulatorisse und unabhängige Stellen zu bestimmten, fügte Ahmad Rizal hinzu. Die Verwalter der indonesischen Taekwondo PBTI hat 22 Taekwondo-Athleten vorgeschlagen, um ab Januar 2018 vor den Asian Games im August 2018 an dem Nationalen Trainingszentrumprogramm teilzunehmen. Dies teilte die Stellvertreterin des indonesischen Taekwondo-Verbandes PBTI, Rahmi Kurnia, vorgestern in Jakarta der Presse mit. Ihr zufolge werden den indonesischen Taekwondo-Athleten versuchen, die beste Leistung zu erreichen. Die indonesische Regierung setzte ein Ziel, mindestens eine Goldmedaille bei den Asian Games zu gewinnen, sagte Rahmi Kurnia weiter. Dazu werde die indonesische Regierung die Taekwondo-Athleten nach Südkorea entsenden, um dort an dem Trainingsprogramm und an einigen Probewettbewerben teilzunehmen, fügte sie hinzu. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 69%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Chronik der Woche. Am 11. Dezember sagte der indonesische Industrieminister Erlangga Hartanto in Jakarta beim nationalen Seminar zum Thema Ausblick der Industrie 2018, Indonesien zählt zu den 10 größten Ländern mit industriellen Beitrag auf der Welt. Nach der UN-Industriellen Entwicklungsorganisation UNICO belegt Indonesien den 9. Platz der Welt im Industriemehrwert. Diese Bewertung basiert auf dem Beitrag der Industrie. Der Minister zufolge steigerte sich diese etwa um 20%. Bezüglich des Bruttoinlandprodukts belegte Indonesien den 4. Platz nach Korea, China und Deutschland. Am 11. Dezember traf die indonesische Außenministerin Retno Marsudi ihren jordanischen Kollegen Ayman Safadi in Amman, der Türkei. Dabei lud sie die jordanische Regierung dazu ein, die Diplomatie für die Unabhängigkeit Palästinas zu stärken. Die unilaterale Erklärung der USA über den Status von Jerusalem wird den Unabhängigkeitskampf für Palästina nicht vermieden. Am 13. Dezember führte der Staatsrundfunk Indonesiens RRI das nationalistische Konzert im RRI Auditorium Ronodipuro in Jakarta durch. Dieses Konzert dient dazu, den Nationalismus und die Einheit der Nation im Rahmen des Pluralismus zu stärken. Laut dem RRI-Direktor Rohanuddin werde RRI den Geist des Nationalismus weitersenden, sodass das gleiche Gefühl entstehen werde. Am 13. Dezember betonte Präsident Joko Widodo in seiner Rede bei der Sondergipfelkonferenz der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation IOC in Istanbul, der Türkei, die Unterstützung von Indonesien für Palästina. Der Präsident fiebert, dass Indonesien Palästina in seinem Kampf begleiten werde. Laut Joko Widodo sei diese Unterstützung nicht nur in der politischen Unterstützung. Am 14. Dezember eröffnete der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla das Asiatische Forum für Partnerschaft der öffentlichen Regierung in Jakarta. Dabei sagte Yusuf Kalla, die indonesische Regierung habe die Verpflichtung, um die Transparenz und Glaubwürdigkeit zu stärken, sowie die Bürokratiekette zu verkürzen. Dies dient dazu, die öffentliche Regierung für die inklusive Entwicklung zu fördern. Die Regierung brauche die Unterstützung von allen Seiten, um dieses Ziel zu realisieren. Am 14. Dezember besuchte der indonesische Außenministerin Retno Marsudi Brüssel, Belgien, besucht, um die Unterstützungen für die Unabhängigkeit Palästina von der EU zu sammeln und das Ergebnis der Sondergipfelkonferenz der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation IOC zum Thema Jerusalem zu vermitteln. Am 15. Dezember erweiterte der indonesische Präsident Joko Widodo den Bau der Doppel-Eisenbahn-Schienen die Sukabumi bis Bogor in der Provinz Westjava verbindet, eingeweiht. Bei der ersten Steinlegung des Baus dieser Doppel-Eisenbahn-Schiene sagte Präsident Joko Widodo im Bezirk Sukabumi, dass man vorher 6 Stunden brauchte, um von Bogor nach Sukabumi mit 60 Kilometern zu fahren. Der Bau der Doppel-Eisenbahn-Schiene Bogor-Sukabumi soll im Oktober 2019 beenden. Am 15. Dezember besichtigte Präsident Joko Widodo den Damm Sukamahi und den Damm Ciawi im Bezirk Bogor, Westjava. der Presse teilte Präsident Joko Widodo mit, der Bau von zwei Dämmen diene dazu, die Überschwemmung in Jakarta zu bewältigen. Joko Widodo zufolge werden die beiden Dämme in Zukunft in der Lage sein, die Überschwemmung in Jakarta bis zu 30% zu reduzieren. Am 16. Dezember suchte ein Erdbeben mit der Stärke 5,1 auf der Richterskala suchte Sulawesi genau die Minahasa Hauptinsel heim. Der Sprecher der Indonesischen Agentur für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik BMKG, Hari Tirto Jatmiko, erklärte, dass das Erdbeben in der 0,65 nördlichen Breite und in der 122,38 östlichen Länge mit der Tiefe von 63 km passierte. Das Erdbeben hatte kein Potenzial, um Tsunami zu verursachen. Zuvor, am Freitag, den 15. Dezember, hatte ein Erdbeben mit der Stärke 6,9 auf der Richtskala die südlichen Regionen der Provinz Westjava, Zentraljava und Yogyakarta heimgesucht. Das war unser Programm Chronik der Woche.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit der Geschichte von Suhoki. Am 17. Dezember 1942 ist der bekannte Demonstranten in den 60er Jahren Suhoki gestorben. Suhoki hat seine Meinungen und seine Kritik gegen Sukarnos Regime geschrieben, als er noch in die Oberschule ging. Suhoki war der Planer und der Ideenvertrager für die Studentendemonstrationen in den 60er Jahren. Die Demonstrationen brachten die Ersetzung der Regierung von Sukarno zu Suharto hervor. In den letzten Jahren seines Lebens war Suhoki von der Suharto-Regierung sehr enttäuscht. Die Sukarno-Regierung konnte die Korruption nicht eindämmen. Außerdem behandelte das neue Ordnungsregime die Anhänger der indonesischen Kommunistischen Partei, PKI, sehr unmenschlich. Am 17. Dezember 1903, es ist die Wright Brother, Orville und Wilbur gelungen, in Kitty Hawk, North Carolina, mit der Entfernung von 4 Meilen mit dem Flugzeug mit Maschinen Wright Flyer zu fliegen. Jetzt ist Wright Flyer als das Flugzeug Kitty Hawk bekannt. Das originale Wright Flyer wird in den Luftfahrtmuseum in Washington DC ausgestellt. Liebe Hörerinnen und Hörer, soweit Vergangenheit und Gegenwart von RRI World Service Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zu unserer Sendung Fokus der Woche mit dem Thema Regierung hat die Verpflichtung, um die Transparenz zu stärken. Die indonesische Regierung hat die Verpflichtung, um die Transparenz und Glaubwürdigkeit zu stärken, sowie die Bürokratiekette, zu verkürzen. Dies dient dazu, die offene Regierung für die inklusive Entwicklung zu fördern. Das sagte der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla am Donnerstag, den 14. Dezember 2017, in Jakarta in seiner Rede bei der Eröffnung des Asiatischen Forums für Partnerschaft der offenen Regierung. Die Regierung brauche die Unterstützung von allen Seiten, um dieses Ziel zu realisieren. Vizepräsident Yusuf Kalla fuhr fort, die Transparenz, Glaubwürdigkeit und die Kürze Bürokratie forderten das Programm zur Korruptionsbekämpfung, sodass die Entwicklung qualitativer geworden sei. Der Vizepräsident erklärte weiter, dass Indonesien die Realisierung des Verwaltungssystems der offenen Regierung fördere, indem Indonesien die Regel erlässt. Diese Regel soll die zentral- und regionale Regierung fördern, um transparent zu arbeiten. Diese Regel ist unter anderem das Gesetz Nummer 14 von 2008 über die Offenheit der öffentlichen Information. Durch dieses Gesetz sollte die Regierung offen sein, um der Öffentlichkeit eine Information zu geben. In diesem Fall kann die Bevölkerung auch Kritiken oder Meinungen geben, sodass sie auch die Nutzung davon bekommen kann. Inzwischen sagte der Minister für den nationalen Aufbau und auch der Leiter der Nationalbehörde für Aufbauplanung, Bappenas, Bambang Brojonegoro,
dass das internationale Forum mit dem Thema offene Regierung zur inklusiven Entwicklung die Verpflichtung Indonesiens als eines der Länder sei, das im September 2011 offene Regierungspartnerschaft gemeinsam mit anderen Ländern initiiert habe. Seit der Erklärung der offenen Regierungspartnerschaft hat sie zurzeit 74 Mitgliedsländer wie unter anderem Australien, Papua-Neuguinea, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan und Kirgistan. Laut Bambang Brojonegoro habe Indonesien eine offene Regierung. Diese umfasse Transparenz, Glaubwürdigkeit, Teilnahme und Innovation. Bambang Brojonegoro erklärte weiter, das Dezentralisierungssystem für die Durchführung werde eigene Herausforderungen für die Durchführung des Verwaltungssystems der guten Regierung in Indonesien. Dies bedeute, dass Indonesien die Regionalregierungen erregen solle, um die offene Regierung anzuwenden. Durch die Dezentralisierung von Indonesien werden die Regionalregierungen die Hauptlinie in der Dienstleistung in Gegenden. Die Regionalregierungen sollten kommunikativ und offen sein, um den benötigten Bedarf der Bevölkerung zu erfahren. Das erklärte Bambang Brojonegoro weiter. Bei diesem eintägigen Forum waren der zweite afghanistische Vizepräsident Muhammad Sarwar Danish und der philippinische Minister für Budget und Management Benjamin Diakno, der georgische Justizminister Kakha Kakisvili und 500 Regierungsvertreter, Zivilgesellschaften und andere Machtinhaber aus 14 Mitgliedsländern der offenen Regierungspartnerschaft anwesend. Das war unsere Sendung Fokus der Woche.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Interessantes aus der Heimat. Eine wichtige Information in der Woche werden wir Ihnen in diesem Programm erläutern. Der erste Bericht kommt aus Bandung, Westjava. 517 Blinden aus verschiedenen Gegenden aus Westjava nahmen am 12. Dezember an der Stabralia 2017 Rallye Tongkat anlässlich der Gedenkfeier der Internationalen Behindertentages in Bandung, Westjava. Diese Rallye wurde vom Sozialhaus Binanetra Wiata Guna, Bandung veranstaltet. Die Teilnehmer dieser Rallye sollten die Straßen und Gassen in den Stadt Bandung zurücklegen. Diese Rallye begann von Gebäude PSBN Wiata Guna Bandung an der Straße Pajajaran in die Straße Cibaganti über die Straße Bapak Hussein, Skywalk und runter in die Gasse Pangimbanan. Von Pangimbanan aus erweitern seine Reise in die Straße Linggawastu bis zum Finish in der Straße Pajajaran. Der Leiter des Sozialhauses Binanetra Wiata Guna Bandung, Cecep Sutriaman, sagte, diese Rallye diene dazu, den Gesellschaften die Mobilitätsfähigkeit der Blinden zu zeigen. Cecep hofft, dass diese Aktivität das Interesse des Provinzparlaments und der Provinzregierung erregen könnte, um eine Aufmerksamkeit auf den Zugang der Behinderten zu schenken. Die weitere Information kommt aus Karangasem, Bali. Die EU wählte am Mittwoch, den 13. Dezember, den Familien, die die Folge des Ausbruchs des Vulkans Agung auf Bali tragen, eine Finanzhilfe in Höhe von 100.000 Euro oder 1,6 Milliarden Rupiah. Der EU-Botschafter in Indonesien, Vincent Gurens, sagte am letzten Mittwoch, dass diese Finanzhilfe dem Roten Kreuz Indonesiens, PMI, vom Büro für humanitäre Hilfe Europäisch, ECHO, überreicht worden sei. Diese Hilfe dient etwa 11.000 Einwohner in einigen Gegenden von Bali, wie unter anderem Bangli, Buleleng, Gianyar und Karangasem, die in Flüchtlingslager bleiben müssen. Durch den Ausbruch des Gunung Agung müssten etwa 66.000 Einwohner fliehen und wurde der internationale Flughafen Igusti Ngurah Rai vorläufig geschlossen. Zuletzt kommt der letzte Bericht von Sorong, West-Papua. Die Delegation aus Papua-Neuguinea, die am Treffen der leitenden Beamten Border Liaison Meeting BLM teilnahm, haben die Insel im Bezirk Raja Ampat, West-Papua besucht. Sie führen mit dem Schiff KM Marina Dai B, um die Inselgruppe Painemu zu erreichen. Der Leiter der Delegation Indonesiens, Susana Wanga, sagte der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, dass der Besuch im Gebiet der Inseln Raja Ampat dazu diene, die Schönheit dieses Gebietes vorzustellen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Interessantes aus der Heimat. Auf Wiederhören!
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert. Liebe Hörerinnen und Hörer des Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Diesmal laden wir Sie dazu ein, die Geschichte des Lebensstifts zu erfahren. Außer auf der Kurzwelle 9525 kHz können Sie unsere Sendung über Livestream www.voi.co.id hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, Sisminken hat nur ein Ziel, sich selbst schöner zu machen. Für Frauen ist es ein Muss, Schönheitsmittel zu haben. Aber wenn die Frauen sich nur mit Puder ohne Lippenstift schminken, ist die Schönheit nicht komplett. Sie brauchen den Lippenstift, um ihr Make-up zu vervollständigen. Genauso wie andere Sachen auf der Welt hat der Lippenstift auch eine Geschichte. Man hat keine Ahnung, wer zum ersten Mal den Lippenstift entdeckt und entworfen hat. Um den Ursprung des Lippenstifts zu erfahren, kommen wir in die Zeit vor 5000 Jahren zurück, in der die mesopotamischen Frauen ihre Lippen geschminkt hatten. Sie verwendeten zerstörte Halbedelsteine, um ihre Lippen und Augen damit zu beschmieren. Der Lippenstift ist die provokativste Kosmetik. Er ist in der Lage, die Weiblichkeit und auch die Sinnlichkeit seines Benutzers zu erhöhen. Dieser Lippenfarbstoff hat eine lange Geschichte von der prähistorischen Ära bis heute. Im Laufe der Zeit hat er eine wichtige Rolle nicht nur als die Realisierung des Wortes Hübsch, sondern auch als kontroverses Symbol gespielt. Die Geschichte des Lebensstifts begann mit der Königin Subad in der großen sumerischen Stadt Ur, einer der vier Zivilisationen von Mesopotamien. Diese sumerische Königin trug den Lebensfarbstoff aus dem Grundstoff Weißzinn und zerstörten Rotsteinen. Auch die Einwohner der sumerischen Stadtstaaten hatten großen Gebrauch von Lebensstift. Ausgrabungen des britischen Archäologen Sir Leonard Woolley zeigen, dass auf dem Friedhof des Ur-Königreiches die Bewohner von Ur mit ihren Lebensstiften begraben wurden. Sie wurden dabei in einer Musselschale aufbewahrt. Das ägyptische Königreich nahm diese Lebensstiftkultur von den Sumerern an. Um diese Zeit entwickelte sich ein Königreich, in dem der Sozialstatus wichtiger als das Geschlecht war. Vor dem 16. Jahrhundert wurde der Lebensstift bei vielen Frauen benutzt. Die britische Königin Elisabeth I. erschaffte und machte populär das Aussehen mit der schwarzen Liebe. Während dieser Ära wurde der Lebensstift aus einfachem Bienenwachs und Pflanzen aus Naturfarbstoff hergestellt. Im Jahr 1884 wurde der erste moderne Lebensstift in der Geschichte in Paris vorgestellt. In Indonesien benutzen die Frauen den Lebensstift seit der Kolonialzeit. Vorher benutzten sie Betelnüsse, um ihre Lippen zu färben. Historiker haben notiert, dass der Lippenstift die erste von der Fabrik produzierte Kosmetik ist. Es wurde im Jahr 1884 produziert. Das Parfum Paris hat dann den Lippenstift an seine Kunden verkauft. Ende 1890 warb der Sears Rubex Katalog dafür und verkaufte dann auch nicht nur den Farbstoff für die Lippen, sondern auch für die Wangen. Um diese Zeit wurde der Lippenstift aus Hirschfett, Bienenwachs und Ricinusöl hergestellt. Der Lippenstift wurde nicht in eine Tube, sondern in Seidenpapier verpackt. Er wurde in eine farbige Papiertube gelegt oder in einem Blumentopfchen verkauft. Hörerinnen und Hörer, das war unser Beitrag über die Geschichte des Lebensstifts. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Hörerbrief Eka. Das Manuskript wird von mir, Egi Vorgelesen. Das Manuskript wird von Frau Nonungusia verbreitet. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen heute am Sonntag, den 17. Dezember 2017, die E-Mails von unseren Zuhörern verlesen und beantworten. Hallo, wir grüßen Sie. Wir hoffen, dass Sie unsere Sendung mit großem Interesse verfolgen können. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre nette E-Mails. Wir würden uns noch über weitere Berichte zu unserer Sendung freuen. Sie können uns im Radio auf der Frequenz 9.25 kHz oder als Livestream auf voi.co.id sowie auf Android über RRI World Service hören. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Post an unsere Adresse Voice of Indonesia, Jalan Merdeka Barat 4-5 Jakarta, Indonesia, schicken könnten. Bitte verwenden Sie nicht die Adresse der PO Box 1157, denn diese kommt bei uns immer sehr verzögert an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hallo, wie geht's? Wie ist Ihr Wochenende? Interessant, oder? Hallo, liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens. Wie geht es Ihnen alle? Danke für Ihre Treue, unsere Sendungen zuzuhören. So senden wir uns Briefe oder E-Mails bitte. Wir möchten Ihre Kommentare über unsere Sendungen gerne wissen, was Sie von uns dazu haben. Zuerst grüßen wir Herrn Dietmar Wolf aus Hammelburg. Hallo Herr Wolf, geht es Ihnen? Hoffentlich geht es Ihnen gut, natürlich. Welche Vorbereitungen haben Sie für Weihnachten gemacht? Am 12. Dezember 2017 schickte Herr Wolf uns eine E-Mail. Zuerst schrieb in seiner E-Mail wie folgt: In Hammelburg ist es derzeit kalt und wir entsticken quasi im Schnee. Ich konnte zur Abkühlung etwas Schnee vorbeischicken. Die Hörerbriefkasten war natürlich wieder das Highlight der Woche. Viele Hörer haben wieder geschrieben: Bernd Seisel, Alfred Albrecht, Dieter Leupold, Michael Lindner, etc. Die Musik der Band Good Morning Everyone mit dem Titel Move On konnte ich sogar auf YouTube hier in Deutschland finden. Good Morning Everyone spielt einen klaren Pop-Punk-Song mit einigen Metal-Einflüssen in ihrer Musik. Nach einem gründlichen Anhören des Songs Move On auf YouTube fängt man unweigerlich das Mitsummen an. Wer sich für den Song von All Time Low interessiert, wird auch Move On mögen. Schön, dass er am 29. Juli Geburtstag hat. Ich habe ja seinerzeit die von ihm bestellte Schokolade mitgebracht. Jetzt müsst ihr noch Bernd Seisel sein Geburtstagsgeschenk abliefern. Denn er hat ja nach dem Geburtstag gefragt. Leider war der Empfang auf der Kurzwelle unmöglich. Deshalb habe ich die Sendung via Internet heruntergeladen und dann angehört. Dankeschön, Herr Wolf, für die E-Mails. Liebe Zuhörer, wie immer am Sonntag, während der Hörerbriefecke, spielen wir für Sie einige indonesische Pop-Lieder. An diesem Sonntag stellen wir Ihnen eine Sängerin namens Hanindia vor. Dann hören Sie das erste Lied von Hanindia mit dem Titel Yang Terbaik oder auf Deutsch Die Beste. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Sagarkan hatiku, hapuskan. jika harus berakhir menangis dan terluka. Bila ku jalani, bila memang ini semua yang terbaik untuk kita.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun grüßen wir Herrn Volker Wilsrey. Hallo Herr Wilsrey, wie geht es Ihnen? Hoffentlich geht es Ihnen gut. Wie sind die Weihnachtsvorbereitungen bei Ihnen? Am 12. Dezember schrieb Herr Wilsrey uns eine E-Mail und schickte uns auch die Empfangsberichte von unseren Sendungen. Am 26. November 2017, am 3., 5., 9., 10. Dezember 2017 zu. Herr Wilsrey schrieb in seiner E-Mail wie folgt: Ich war auch in den letzten Tagen fleißig und habe die Stimme Indonesien gehört. Leider klappt es hier immer noch nicht mit dem Empfang auf Kurzwelle, sodass ich weiterhin auf das Angebot des Empfangs via Internet zurückgreifen muss. Auch noch was Nostalgisches habe ich beigefügt: Die Neuauflage eines alten Reisebriefs von einer Fernostreise, die mich im Jahr 1975 nach Thailand, Taiwan und Japan führte. Dabei hatte ich auch die deutsche Redaktion von Radio Japan NHK in Tokio besucht. Vielleicht interessant für Sie. Herr Wilsrey, danke schön für Ihre E-Mails und Empfangsberichte. Wir werden gerne Ihre Empfangsberichte bestätigen und Ihnen eine QSL-Karte schicken. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie weitere Empfangsberichte zu unserer Sendung zu senden könnten. Wir danken Ihnen sehr, liebe Hörerinnen und Hörer. Nun hören Sie noch ein anderes indonesisches Lied, das von Hanindia gesungen wird, mit dem Titel Asal Kau Bahagia oder auf Deutsch Solange du glücklich bist. Viel Spaß beim Zuhören!
Kurang
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir grüßen nun Herrn Heinz Haring aus Kaffenberg, Österreich. Hallo Heinz, Hallo Herr Heinz Haring, wie geht es Ihnen? Am 13. Dezember 2017 empfingen wir eine E-Mail von Herrn Heinz Haring. In seiner E-Mail schrieb er wie folgt: Ich hoffe, es geht Ihnen allen sehr gut. Möchte noch schnell einen Empfangsbrief für den Dezember 2017 an Sie senden. Alles Gute. Wir möchten Ihnen allen frohe Weihnachten, hauptsächlich aber ein gutes und friedliches neues Jahr 2018 wünschen, Ihnen allen und Ihren Familien. Herr Heinz Haring hat am 12. Dezember 2017 von 18 Uhr bis 19 Uhr UTC auf der Kurswelle 925 mit CO 433 unsere deutschsprachige Sendung zugehört. Dankeschön, Herr Heinz Haring, für die E-Mail und den Empfangbericht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir spielen nun für Sie noch ein Pop-Lied von Han India mit dem Titel Darling, gute Unterhaltung.
Darling, ada apa kerangan kau di bicaralah sayang, jangan biarkan ku menduga tidak-tidak. Darling, ada apa gerangan? Sudahkah kau bosan? Itukah alasannya
Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir unser Hörerbrief-Ecke-Programm beenden, möchten wir Herrn Ben Seiser aus Ottenau grüßen. Hallo Herr Seiser, wie geht es Ihnen? Hoffentlich geht es Ihnen gut. Herr Seiser schickte am 17. Dezember 2017 uns eine E-Mail zu. In seiner E-Mail schrieb er wie folgt: Zuerst möchte ich euch meine Anteilnahme zum Erdbeben in Westjava am 15. Dezember aussprechen. Die Informationen aus euren Sendungen nach hätte ich eher einen Vulkanausbruch erwartet als dieses Erdbeben, da doch mehrfach auf die Rauchzeichen des Vulkans hingewiesen wurde. Gerne sende ich euch wieder meinen Empfangbrief. Am 10. 2017 hörte ich eure deutschsprachige Sendung von 18 Uhr bis 19 Uhr UTC nur im Internetradio, da auf 9.25 kHz leider wieder kein Empfang möglich war. Ich vermute einen erneuten Senderausfall. Was ist los mit dem kursfehlenden Sender 9.25 kHz? Leider war auch an weiteren Tagen kein Empfang. Herr Bernd Seiser, danke schön für Ihre E-Mails und Ihren Empfangbrief. Wir werden gerne Ihre Empfangbriefe bestätigen und Ihnen die QSL-Karte schicken. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie weitere Empfangbriefe zu unserer Sendung zu senden könnten. Wir danken Ihnen sehr. Zum Ende unseres Horrorbrief-Ecke-Programm präsentieren wir Ihnen noch ein Pop-Lied mit dem Titel Kau yang sembunyi, das von Hanindia gesungen wird. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Sembunyi di manakah kini engkau mendengarkannya, simak sebuah syair dan kalimat tegar perasaanku padamu. Setelah kau ingkari tanpa ada bahasa yang bisa ku mengerti, entah di mana dirimu, di mana hatimu, bicara yang jujur, jangan kau larikan diri, entah di
cara yang jujur jangan.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Hörerbriefecke. Wir treffen uns wieder nächste Woche in dem gleichen Programm. Auf Wiederhören!
Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku itulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bawa bintang.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.